Heute lese ich was vor, und zwar aus dem Majjhima Nikaya Nummer 62, das Maharahulovada Sutta, eins von meinen Lieblingssutten. Ist auch eine großartige Sache und alles drin, genau. Also ich würde es gern einfach erstmal nur vorlesen, kommentarlos, dann nochmal kurz durchgehen, kurze Anmerkungen machen, die ich dazu zu machen habe, und dann können wir auch noch drüber, ja, was ich diskutieren muss man das nicht, aber drüber reden, ne? Können wir dann auch noch hin. Das ist hier vom Metiko Bhikkhu. Die neue, also nicht vom Kai zum Winkel, sondern vom Metiko Bhikkhu. Majjhima Nikaya 62, die längere Lehrrede vom Rat an Rahula. Maharahul Ovada Sutta. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati im Jetahain, dem Park des Anatha Pindika, auf. Als es Morgen war, zog sich der Erhabene an, nahm seine Schale und äußere Robe und ging nach Savati um Almosen. Der ehrwürdige Rahula zog sich ebenfalls an, nahm seine Schale und äußere Robe und lief dicht hinter dem Erhabenen her. Da blickte sich der Erhabene um und richtete sich folgendermaßen an den ehrwürdigen Rahula: Rahula, jegliche Art von Form, ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, ob innerlich oder äußerlich, grob oder subtil, niedrig oder hoch, entfernt oder nah, alle Form sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Nur Form erhabener, nur Form vollendeter, Form, Rahula und Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Da erwog der ehrwürdige Rahula, wer würde heute um Almosen ins Dorf gehen, wenn er vom Erhabenen persönlich ermahnt worden ist. So kehrte er um und setzte sich am Fuße eines Baumes nieder, kreuzte die Beine, hielt den Oberkörper gerade und hielt die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Der ehrwürdige Sariputta sah ihn dort sitzen und richtete sich folgendermaßen an ihn: Rahula, entwickle Achtsamkeit auf den Atem. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt ist, ist das von großer Frucht und großem Nutzen. Als es Abend war, erhob sich der ehrwürdige Rahula von der Meditation und ging zum Erhabenen. Nachdem er ihm gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und fragte den Erhabenen: Ehrwürdiger Herr, wie wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Rahula, was immer an inneren, zu einem Selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Erdelement. Sowohl das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelement und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Erdelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Erdelement. Rahula, was ist das Wasserelement? Das Wasserelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Wasserelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wasser, wässrig und Objekt der Anhaftung ist, also Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere, Urin oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wasser, wässrig und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Wasserelement. Sowohl das innere Wasserelement als auch das äußere Wasserelement sind einfach nur Wasserelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Wasserelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Wasserelement. Rahula, was ist das Feuerelement? Das Feuerelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Feuerelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen Feuer, feurig und Objekt der Anhaftung ist, also das, wodurch man gewärmt wird, altert und verzehrt wird und das, wodurch das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt worden ist, vollständig verdaut wird, oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen Feuer, feurig und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Feuerelement. Sowohl das innere Feuerelement als auch das äußere Feuerelement sind einfach nur Feuerelement und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Feuerelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Feuerelement. Rahula, was ist das Windelement? Das Windelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das Innerliche? Was ist das innere Windelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wind, windartig und Objekt der Anhaftung ist, also aufsteigende Winde, absteigende Winde, Winde im Bauch, Winde in den Därmen, Winde, die durch die Glieder verlaufen, Einatmung und Ausatmung, oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wind, windartig und Objekt der Anhaftung ist. Dies nennt man das innere Windelement. Sowohl das innere Windelement als auch das äußere Windelement sind einfach nur Windelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Windelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Windelement. Rahula, was ist das Raumelement? Das Raumelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Raumelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen Raum, raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, also die Ohrlöcher, die Nasenlöcher, die Mundöffnung und die Öffnung, mit der das, was gegessen, getrunken, verzehrt, geschmeckt worden ist, heruntergeschluckt wird und die, in der es sich ansammelt und die, durch die es unten ausgeschieden wird oder was sonst noch an inneren zu einem selbstgehörenden Dingen Raum, raumhaft und Objekt der Anhaftung ist. Dies nennt man das innere Raumelement. Sowohl das innere Raumelement als auch das äußere Raumelement sind einfach nur Raumelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Raumelement ernüchtert und macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Raumelement. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so, wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge voll Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist. Genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, voll Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut, im Wasser waschen und das Wasser deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Feuer ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Feuer ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so wie Feuer saubere Dinge und schmutzige Dinge voll Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut verbrennt und das Feuer deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Feuer ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Feuer ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wind ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wind ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so wie der Wind über saubere Dinge und schmutzige Dinge voll Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut streicht und der Wind deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist. Genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie der Wind ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie der Wind ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so wie Raum sich nirgendwo auf etwas stützt, genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation über liebende Güte. Denn wenn du Meditation über liebende Güte entwickelst, wird jegliches Übelwollen überwunden. Rahula, entwickle Meditation über Mitgefühl. Denn wenn du Meditation über Mitgefühl entwickelst, wird jegliche Grausamkeit überwunden. Rahula, entwickle Meditation über Mitfreude. Denn wenn du Meditation über Mitfreude entwickelst, wird jegliche Missgunst überwunden. Rahula, entwickle Meditation über Gleichmut. Denn wenn du Meditation über Gleichmut entwickelst, wird jegliches Widerstreben überwunden. Rahula, entwickle Meditation über Nichtschönheit. Denn wenn du Meditation über Nichtschönheit entwickelst, wird jegliche Begierde überwunden. Rahula, entwickle Meditation über die Wahrnehmung der Vergänglichkeit. Denn wenn du Meditation über die Wahrnehmung der Vergänglichkeit entwickelst, wird jeglicher Ich-Dünkel überwunden. Rahula, entwickle Meditation über die Achtsamkeit auf den Atem. Wenn du die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet, wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, ist das von großer Frucht und großem Nutzen. Und wie wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Rahula, da sitzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat. Atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Oder wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Herzens erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Herzens erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Herzens beruhigen. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Herzens beruhigen. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Herz erleben. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Herz erleben. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Herz erfreuen. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Herz erfreuen. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Herz konzentrieren. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Herz konzentrieren. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Herz befreien. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Herz befreien. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei die Lossagung betrachten. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei die Lossagung betrachten. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Aufhören betrachten. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Aufhören betrachten. Er übt sich so: Ich werde einatmen und dabei das Loslassen betrachten. Er übt sich so: Ich werde ausatmen und dabei das Loslassen betrachten. Rahula: So wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und von großem Nutzen ist. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem auf diese Weise entfaltet und geübt wird, sind einem sogar die letzten Atemzüge bei ihrem Aufhören bewusst, nicht unbewusst. Das ist es, was der Erhabene sagte. Der ehrwürdige Rahula war zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Dieses Sutta ist gerichtet an Rahula, den Sohn des Buddha. Dieser Rahula muss da schon ein junger Mann gewesen sein, wahrscheinlich über 20, genau kann man es jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber man kann es daraus schließen, dass er schon nicht mehr ein kleines Kind war, weil zum einen ist der Sariputta hat ihn ordiniert, nicht der Buddha hat ihn ordiniert, sondern der Sariputta. Und der Sariputta kommt ja hier und gibt ihm ein Meditationsobjekt. Und der Buddha erklärt ihm Sachen, die direkt zur Erleuchtung führen. Das würde er wahrscheinlich beim Kind auch nicht so gemacht haben. Da gab es ja andere Sutten, die er dem Sohn erklärt hat oder wo die er dem Sohn wo er mit dem Sohn gesprochen hat, wo man merkt, da spricht er auch noch zu einem jüngeren Menschen oder da spricht er zu einem Kind. Und hier, das ist schon, zu einem Menschen, der schon einiges, auch wenn er vielleicht noch jung ist, aber schon einiges erlebt hat als junger Mönch. Es gibt dann noch einen, in anderen Übersetzungen gibt es noch einen Einschub, dass also der Rahula als Sohn des Buddha gedacht hat, oh, wie schön der Buddha ist und ich sehe genauso aus. Und deswegen dreht sich der Buddha um und sagt ihm das mit der Form darauf bezogen, weil er eben den Gedanken des Rahula wahrgenommen hat. Das kommt aber in der Pali-Version, die auch überliefert ist hier in den Westen eigentlich gar nicht vor, sondern es ist tatsächlich ein Einschub. Und deswegen wird es hier in diesem Buch auch nicht mit aufgenommen. Und dann kommt gleich am Anfang etwas, was wir auch im Anattalakkhana Sutta heute geschändet haben. Dieses Vahidhava Ola Rikangwa Sukumangwa Hinangwa Panitangwa, das ist genau das. Ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, innerlich oder äußerlich, grob oder subtil, niedrig oder hoch, entfernt oder nah. Alle Formen sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Und das kommt in ganz, ganz vielen Lehrreden vor. So auch hier und so auch in dem, was wir gechantet haben heute. Und daraufhin fragt natürlich der Rahula danach, ja, wie jetzt? Weil normalerweise bezieht sich das ja auch auf was? Auf die Anhaftungsgruppe. Genau. Auf Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein. Und ja, dann geht der Rahula tatsächlich meditieren, ne? Anstatt sich um das leibliche Wohl zu kümmern. Ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Und dann kommt eben der Sariputta, der ehrwürdige Sariputta vorbei, der sein Lehrer ist. Und er gibt ihm dann ein Meditationsobjekt und sagt, achte auf den Atem. Und dann geht er abends hin zum Buddha, der Rahula, weil da hat ihm ja was anderes gesagt. Ne? Also der Buddha hat gesagt, hier Form und die Khandhas, achte da drauf, und dann kommt der andere und sagt ihm was anderes. Ist klar, dass er dann irgendwo hingeht und fragt, ja, was soll ich denn jetzt? Ne? Und dann kommt der Buddha, das hat mich früher immer kirre gemacht, ne? Dann kommt der Buddha und erzählt was ganz anderes. Ne? Dann fängt er von den Elementen an. Ne? Und das kriegt man ja am Anfang gar nicht so zusammen. Da weiß man ja nicht. Ne? Irgendwie so. Also war jedenfalls bei mir so. Ne? Fragt der Rahula nach dem Atmen, und der Buddha fängt erstmal mit dem Erdelement an. Ne? Und also das haben wir ja gehört, was also das Erdelement ist an unserem Körper, das ist alles Feste. Das ist das interne Körperelement. Und von mir aus betrachtet seid ihr alle das externe, das äußere Körperelement oder das auch. Da, wo ich drauf sitze, das ist auch ein äußeres Körperelement. Im Unterschied zu euch, die ihr da sitzt, hat dieses Körperelement aber kein Gefühl und kein Bewusstsein und alle diese Dinge, sondern ist eben nur Körperelement. Während du bist ein Körperelement mit noch anderen Faktoren, wie zum Beispiel Gefühl, Bewusstsein, Wahrnehmung, du denkst dir dann deinen Teil und alle diese Sachen. Ne? Also, Dann kommt er und... lass mal kurz gucken. Und das soll man halt mit Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Und dann sagt er was, wird man dem Erdelement gegenüber ernüchtert, macht das Herz begierdelos in Bezug auf das Erdelement. Ja, wer will denn das schon? Ne? Normal. Wenn man weiß, dass das jetzt der Körper ist, das will man ja eigentlich gar nicht so dringend darüber ernüchtert werden. Ne? Das hat man ja auch ein bisschen lieb. So, ne? Das will man ja auch. Und, aber es geht tatsächlich, da steht's, es geht um die Ernüchterung. Ne? Das ist eine wichtige Angelegenheit, dass wir das begreifen, dass das hier eine ernüchternde Angelegenheit ist. Nichts, wovon man sagen kann, das ist mein, das bin ich oder das ist mein Selbst. Das ist einfach eine ganz ernüchternde Angelegenheit. Und genauso das Wasserelement und das Feuerelement. Und das Windelement und dann, das wird, würde ich fast sagen, zu 90% nicht mit dazu genommen, das Raumelement. Das Raumelement hat hier aber einen besonderen Sinn, weil der Buddha auch später noch auf andere, das auf Meditation bezieht. Und da merkt man dann, wie diese Elemente, diese Körperelemente, auch mit zum Beispiel Jhanas oder Vertiefungen in Verbindung stehen. Ne? Und das Raumelement führt dann zum fünften Jhana oder ersten Arupa Jhana, dem ersten, wie heißt es nochmal, Raumunendlichkeit. Wie sagt man? Raumunendlichkeit? Wahrnehmung, genau, dankeschön. Also das alleine wäre ja schon eine dolle Sache, zu wissen, das ist der Körper, das ist Form, die Form besteht da und da draus und wir sollen einfach da sitzen und das betrachten als das, was es ist und da nicht so ein Firlefanz drum machen, sondern einfach mal zu sehen, so Körper, Körper, nämlich. Und dann geht er aber noch weiter und sagt, entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Ja, auch das, ne? Oh, wer will das? Im normalen Leben wollen wir ja immer diese angenehmen Sachen und wir wollen ja nur diese unangenehmen Sachen nicht. Aber da steht es ganz klar, beides. Beides nicht in das Herz eindringen lassen, damit es nicht dort bleibt. Gelassen. Sachter. Und das ist natürlich auch, wenn man dann so da sitzt, ne, sagt so, die Erde oder so. Ne? Oder sich vorstellt man wie ein Berg oder so. Das kann schon auch sehr, sehr kraftvoll sein, als wenn man gerade wütend ist oder so. Also angenehme und unangenehme Kontakte nicht in das Herz eindringen und dort bleiben lassen. Darum geht das. Also wir mit unserem Kuchen, ne? Das sind die angenehmen Sachen. Und unangenehm ist, wenn dann plötzlich keiner dasteht. Aber das sollen wir gar nicht in unser Herz eindringen lassen, sondern gelassen einfach dann weiterleben. Und wahrscheinlich so die Chinesen oder die haben mehr so auf Wasser meditiert, ne? Weil die haben das ja immer so mit dem Fluss sein und so, ne? Bei so Kampftechniken oder wenn man die lernt, dann also, so muss alles im Fließen und so. Und das hat sich auch bis hier dann über diesen Weg hat sich das verbreitet. Es muss alles im Fluss sein. Ne? Sei wie das Wasser. Einfach so, go with the flow, dachte man da im Neubuddhismus oder so. Gelassen wie Wasser und auch gelassen wie Feuer. Und das ist natürlich auch schon ein schönes und starkes Bild, dass man nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist. Ich habe mir mal versucht, so Meditationen aufs Erdelement gemacht und ich habe es ja mit Hunden, ne? Wisst ihr ja mittlerweile. Ne? Und dann hatte ich auch in Erinnerung mit dem Urinieren, ne? Und dann hatte ich plötzlich das Bild, ein Hund kommt. Pinkeln. Und das war natürlich ganz doof, weil dann weicht sich die Erde auf und so, ne? Also es ging ein bisschen dann, das heißt, man muss es auch weise machen, ne? Also weise reflektieren und nicht den Geist dann in seinen mentalen Ausuferungen einfach so gehen lassen. Sonst nützen die besten Elemente auch nichts. Also ausgelassen. Ne? Darum geht's und darum es der Wirklichkeit mit Weisheit, mit angemessener Weisheit zu sehen. Und auch wie Wind, wenn der einfach drüber streicht. Und dann kommt er auch wieder hier, gelassen wie Raum. Und diese ganzen ersten Absätze, die ich jetzt gelesen oder auch kurz besprochen habe, die beziehen sich, oder man kann nicht, die beziehen sich, sondern man kann sie zum Beispiel genau wie das, was ganz am Schluss kommt, nämlich das, was wir als Anapanasati kennen, kann man es beziehen auf das Satipatthana Sutta. Diese ganzen Elemente, die Betrachtungen der Elemente, das bezieht sich voll auf das Satipatthana Sutta einerseits. Und auf der anderen Seite lässt sich das aber auch genauso als Jhana, als Vertiefungsmeditation praktizieren. Ne? Und der Buddha, der hat es nicht so getrennt, wie das heute getrennt wird. Das war einfach da seinerzeit gar nicht so. Wir heute, das macht schon Sinn, dass wir das trennen. Also ich will das überhaupt gar nicht verurteilen, wenn das heutzutage getrennt wird. Das liegt daran, dass wir halt nicht so spirituell entwickelt sind, wie die Menschen damals, zur Zeit des Buddha. Denn brauchtest du nur sowas zu sagen und dann haben die dann schon gemacht. Ne? Sariputta hat mir 2 Wochen lange gebraucht. Und wir brauchen eben einfach viel länger und müssen bestimmte Dinge einzeln üben, damit wir es können. Wir müssen erstmal Konzentration üben und dann müssen wir noch Achtsamkeit üben und dann muss auch ein bisschen irgendwie Gefühl und Liebe oder sowas ins Herz oder irgendeine Offenheit. Das können wir ja alles gar nicht. Alles zusammen. Die konnten das schon. Und deswegen ist das schon in gewisser Weise berechtigt, dass das heute auseinandergepflückt wird. Man darf nur nie vergessen, es wieder zusammenzubringen. Und solche Sutten wie dieses bringen das zusammen.
Hat, wo er jetzt wo ganz anders anfängt, er hat ihm ja praktisch Stützen gegeben, um bis zu dieser feinen Art, die dann in die Jhanas führt, zu kommen. Also, so wie das Satipatthana Sutra eben auch. Also eigentlich schon auch eins nach dem anderen. Ich sehe jetzt nicht so sehr, dass er das jetzt alles zusammengenommen hat, sondern er hat ihm ja einen Weg gezeigt.
Ja, aber die verschiedenen Elemente, also Samatha und Vipassana, das hat er hier gebündelt.
Ja, ja.
Das meine ich. Ja. Dann was er hier ja auch will vom Rahula ist und was wir auch machen müssen, was eins der Paramis ist, was eins der 7 Erwachungsglieder ist, und zwar jeweils am Ende. Was eins der Vipassana, Jnanas, nicht Jhanas, sondern Wissen, eins der Vipassana, Jnanas ist, Upekkha. Darum geht das hier. Upekkha, Gleichmut, soll entwickelt werden. Und das ist ein Weg, den kann man über Vipassana, kann man Gleichmut entwickeln. Wenn man Samatha-Praxis macht, praktiziert man bis zum 4. Jhana, bis man Gleichmut hat. Wenn man über die Paramis, die 10 oder was auch immer, 4 oder 6 praktiziert, immer ist Upekkha am Ende da vor der Erleuchtung. Das ist also ein ganz, ganz elementares, ein ganz elementarer Baustein, dieses Upekkha. Das muss da sein, sonst geht es nicht weiter. Und diese Entwicklung oder diese Vorstellung, ganz kurz, ja, diese Vorstellung der Elemente und diese Gelassenheit auch der Elemente, einfach zu sein, flotsch, so, ne, pam, das ist Upekkha auch. Ne? Was wolltest du denn sagen?
Ja, so wie das in der Sutta erklärt ist, denke ich gerade so, okay, und wie praktiziere ich das dann eigentlich? Versuche ich mich einfach immer wieder daran zu erinnern, sei gelassen wie die Erde oder sowas?
Ja, also das kann man auf die verschiedensten Arten praktizieren. Ne? Du kannst dich hinsetzen und einfach so und dir immer mehr vorstellen, wie du Erde oder wie du auch Stein wirst oder so. Ne? Das kann man. Man kann aber auch sich im täglichen Leben daran erinnern, hier ist eine Situation, da muss ich wie Erde sein. Ungerührt. Und da ist eine Situation, da muss ich wie Wasser sein. Da muss ich was umgehen, da muss ich was umfließen. Dann gibt es eine Situation, da muss ich sein wie Wind. Weg. Oder? Man muss sein, da gibt es Situationen, da muss man sein, wie das Raumelement. Einfach Raum geben. Und jede Situation kann sowas haben. Und dann kann man auch Achtsamkeitsmeditation damit machen. Also nicht einfach einspitzig sich vorstellen oder fühlen, ich bin wie Erde, sondern tatsächlich auch hier durchgehen, was ist denn das Erdelement an diesem Körper? Also
eine systematische Meditation und dann,
eben, also das kannst du auf so viele Arten machen und keine davon ist falsch, sondern für jeden ist dann da irgendwas dabei, dass man dieses Erdelement umgreifen, ergreifen, begreifen kann, internalisieren kann und mit Weisheit verstehen, darum geht's ja. Und dann nicht nur mit Weisheit verstehen und der Wirklichkeit erkennen, sondern auch noch selber so sein. Dann sagte Rahula, entwickle liebende Güte, weil damit wird Übelwollen überwunden. Entwickle Mitgefühl, denn da wird Grausamkeit mit überwunden. Entwickle Mitfreude, denn da wird Missgunst durch überwunden. Entwickle Gleichmut, denn da wird Widerstreben überwunden. Und entwickle Nichtschönheit, denn dadurch wird Begierde überwunden. Und entwickle Wahrnehmung der Vergänglichkeit, denn dadurch wird der Ich-Dünkel überwunden. Das heißt, wir sind mit den Elementen, beim Raumelement, sind wir noch bei den Jhanas, beim Raumunendlichkeits-Jhanas. Und dann kommen wir hier peu à peu zur Gemütsbefreiung. Und sogar noch mit der Betrachtung auf von der Vergänglichkeit, Überwindung von Ich-Dünkel, heißt Arahantschaft. Weil erst der Arahant kann den Ich-Dünkel völlig überwinden. Das heißt, dieser Weg zeigt auf, dass wir mit dieser Praxis tatsächlich bis Arahantschaft kommen können. Und da, ich will dir nicht widersprechen, dass das so ein aufgebaut ist, aber was zum Beispiel diese liebende Güte, Mitgefühl und Grausamkeit und Mitgefühl gegen Grausamkeit und Mitfreude gegen Missgunst, das, klar, trainiert man das nacheinander und aufbauend. Aber einsetzen muss man es immer, wenn es gebraucht wird. Ne? Und dann erzählt er ja, wie die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Und auch das von großer Frucht bedeutet, das führt zu Nibbana, das führt zu Arahantschaft. Großer Nutzen, große Frucht ist Arahantschaft. Und wir bleiben da meistens im Anfang stecken, bei dem ich atme ein und ich atme aus. Und dann hat sich das meistens. Aber da kommt noch so viel nach. Ja, du lachst. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch toll, wenn man wenigstens schon mal den Atem weiß. Ne? Ist ja schon mal was. Und wenn man dann noch weiß, dass er kurz oder lang ist, dann kann man sogar auch damit erleuchtet werden. Das geht. Habe ich jetzt nicht. Ich bin kein Arahant, nein. Aber der Buddha sagt das an anderer Stelle. Und also hier dieser erste Absatz, da betrifft es auch so wie die ersten Elemente, Absätze, betrifft den Körper, die Körperbetrachtung. Und da geht es eigentlich so weit, dass man, wir hatten heute über den Atemkörper gesprochen, ich werde ein- und ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper betrachten. Manche sagen, es betrifft nicht nur den Atemkörper, sondern den ganzen Körper. Und es ist schwer für uns, den ganzen Körper oder auch nur den Atemkörper zu betrachten. Es ist tatsächlich leichter, sich auf einen kleinen Punkt hier oder da zu fokussieren, wenn es aber möglich ist für uns, wenn wir uns so weit und aufmachen können, dass wir den ganzen Atemkörper oder sogar den ganzen Körper wahrnehmen können, dann soll man das auch machen. Hm?
Was ist eigentlich der Atemkörper?
Das, bis wohin der Atem gehen kann. Also der Oberkörper. In die Arme und die Beine, da geht der Atem jetzt nicht so, da kannst du ihn nicht spüren. Also die Einatmung, so wie wir das beim Ajahn Thong lernen, mit Betrachtung des Atems in der Bauchdecke, weißt du eigentlich den ganzen Atemkörper, weil du das Heben und das Senken des Abdomens beobachtest. Das heißt, du weißt, es gibt auch an anderer Stelle Anweisungen, zum Beispiel im Visuddhimagga ist es beschrieben, dass man beobachtet, wie das durch die Nase rein, dann bis hier betrachtet man das, den nächsten Schritt, wie die Atemluft von hier bis da geht und dann bis sie ganz unten tief in den Bauch geht. Das wäre auch Atemkörper. Ne? Da gibt es verschiedene Lehrer und verschiedene Anweisungen, die sich auch alle auf Atemkörper beziehen. Und dann im ersten Abschnitt noch eine ganz wichtige Sache. Ich werde den Atemkörper beruhigen. Die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Das heißt, diese ganzen Organe, die man da vorher gesehen hat, die ganzen Bewegungen und der ganze Atem und diese Sachen, wir wollen die beruhigen. Man muss da nicht sitzen, beruhig mich jetzt, beruhig mich jetzt. Sondern man betrachtet es einfach und lässt es sich beruhigen, erlaubt es sich zu beruhigen. Dazu gehört auch, dass man nicht ärgerlich wird, wenn man was denkt. Weil dieser Ärger hält ja das Rad am Laufen. Dann ist man, dann denkt man und dann denkt man, ah Mist, ich denke schon wieder, ich kann es nicht. Und das ist keine Beruhigung in dem Sinne. Dann sagt er, der übt sich so, werde Verzückung erleben. Eine Glückseligkeit. Werde einatmen und die Gestaltung des Herzens erleben. Ausatmen und die Gestaltung des Herzens erleben und beruhigen. Und da Gestaltungen des Herzens, in dieser Absatz bezieht sich auf Vedana. Genau. Auf das Gefühl, auf Glückseligkeit, Verzückung. Und da darf man ruhig sich erlauben, da steht's, man darf sich das erlauben, auch in eine positive Richtung zu lenken. Wir müssen nicht zwangsläufig und immer total ernst dabei werden. Am Anfang, hier ist es noch, wenn das um Verzückung geht oder so, das kann durchaus auch sehr schön und sehr angenehm sein. Und was ich interessant finde, Verzückung und Glückseligkeit sind ja Charakteristiken von ersten Jhana, zweites Jhana auch noch ein bisschen, wobei eben auch da im zweiten Jhana Metta stattfinden kann. Das kann im dritten Jhana schon nicht mehr sein, weil da schon der Gleichmut anfängt. Aber man erlebt. Dieses Erleben bedeutet, dass man es sieht. Das heißt, da sind beide Elemente zusammen. Erleben geht ohne Achtsamkeit nicht. Das heißt, Vipassana, Samatha, zusammen, hier. Der nächste Absatz betrifft dann Citta. Früher wurde das, haben wir auch schon oft gesagt, samstags, früher wurde das übersetzt mit Geist, heute steht hier Herz. Und eine, wie ich finde, gelungene Übersetzung ist auch Gemüt. Weil ich stelle mir so Gemüt sowieso eben den Herzgeist vor, oder? Also mir taugt das eben. Und auch das wird erfreut und konzentriert und befreit. Das heißt, es wird erstmal befreit von den ganzen Unreinheiten, die da noch im Citta sind, ne? Die Herzenstrübungen, die soll man da einfach mal gehen lassen. Im nächsten geht man dann schnurstracks zu Nibbana. Nämlich mit dem Vergänglichkeit betrachten. Und da ist wieder, da sind die Zusammenhänge auch. Da sagt er Vergänglichkeit betrachten, um Ich-Dünkel zu überwinden. Ne? Und da kommt es wieder. Wird vergänglich. Ich werde ausatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Dann geht man dann aber hier noch ein Stück weiter und betrachtet dann auch die Lossagung davon. Ne? Und das ist, was, wenn wir ein Retreat nach Ajahn Thong oder Mahasi Sayadaw machen, dann ist das Nibbidha-Jnana. Da arbeiten wir dran, das wollen wir dann sehen. Damit wir das Herz eben befreien können. Und auch darauf, ich werde einatmen und das Aufhören betrachten. Da haben Anuvidita und Nelly gerade ganz heftig für praktiziert, für dieses Aufhören. Und dann, wenn man dafür praktiziert, muss man einfach auch irgendwann den ganzen Kladderadatsch loslassen, der dieses Konglomerat aus den fünf Khandas ist. So wird's gemacht. Achtsamkeit auf den Atem entfalten und üben. Und dann weiß man sogar bis den letzten Atemzug.
Ja. Diese Formulierung, ich werde das tun und dann werde ich das tun, das klingt für mich doch sehr aktiv. Also wirklich, und du hast auch gerade gesagt, es ist eher so ein Zulassen oder genau. Und das bringe ich noch nicht ganz zusammen, weil irgendwie. Also ist es eher so zu verstehen wie so ein Entschluss, also ich richte mich darauf aus, oder weil ich meine, mir fällt es unglaublich schwer zu sagen, ich mache das jetzt und dann mache ich es. Also das ist ja fast, als ob ich da Kontrolle hätte. Manchmal ist ja die Kontrolle, oder ist ja eigentlich genau, und das verstehe ich noch nicht ganz, weil das so aktiv klingt, so jetzt mache ich das, dann mache ich das. Und es lässt sich ja nicht so einfach machen.
Ja, also eins von den Paramis ist Atitan. Und das ist das Entschlussfassen. Das heißt tatsächlich, man fasst den Entschluss. Ich will das tun. Und dann muss man das aber auch loslassen. Das heißt, du kannst da nicht immer sitzen. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Das funktioniert dann nicht. Du musst den Entschluss fassen und dann loslassen. Und darauf vertrauen, dass dieser einmal gefasste Entschluss weiterträgt, genauso wie wir, wenn wir wissen, ich will von da bis da hinten hingehen, da brauche ich im Prinzip, klar, wenn ich Achtsamkeitsmeditation auf das Gehen mache, dann weiß ich jedes Detail von dem Schritt. Aber im Grunde genommen kann ich dann von hier nach da gehen. Da reicht einmal sagen, ich gehe und dann geht's. Und da kann man dann auch ganz entspannt bleiben und muss sich keine Gedanken weiter drüber machen. Und weil es auch so eine Dynamik dann entwickelt. Du musst aber diese Ausrichtung des Geistes erstmal hinkriegen. Und dafür benutzt der Buddha an ganz, ganz vielen Stellen, was wir im Westen zum Beispiel Affirmationen nennen würden, was andere Mantras nennen würden, also du kannst diese ganzen Sachen auch als Mantra benutzen. Ne? Wobei natürlich die Pali-Sprache anders klingt als Deutsch. Ich werde. Im Pali sind es halt kleine Endungen, ganz harmlose. Also da ist gar, mir kommt es so vor, als wäre viel mehr Person, viel mehr Ichheit und Duheit in der Pali-Sprache als im Deutschen als im Pali zum Beispiel. Aber also für mich geht es so zusammen eben, dass man das als Affirmation benutzen kann oder als Mantra. Und das wird ganz oft beim Buddha, der sagt uns einfach ganz oft, was wir denken sollen. Also auch beim Patimokka sogar. Ne? Sagt er, denkt beim Ausspülen der Schale, möge ich niemanden mit dem Waschwasser bespritzen. Ne? Sagt meine Mutter, das ist doch Gehirnwäsche. Lehnt sie ab deswegen. Ne? Aber ist ja eine gute Reinigung. Es geht ja um die Reinigung. Und da können solche Vorsätze, Attitans und Affirmationen ganz, ganz hilfreich sein. Und du nimmst es einfach als das, was dir hilft. Hm.
Mhm. Ich denke, ab einer bestimmten, oder ich weiß, ab einer bestimmten Achtsamkeitsintensität ist es dann einfach ein Prozess, der vom Geist so geschieht. Mhm. Da ist es nicht mehr, ich werde jetzt, sondern nur auf das Bewusstsein da, dass es da mhm. das ist.
Ja, wenn du eben einmal dieses genau. angeschubst hast, ne? Kugel, du gibst den Schubs und dann rollt sie von alleine. Hm? Ja, da war fast für jeden, mit dem ich in den letzten Tagen gesprochen habe, was drin, ne? Was?
Mhm. Ernüchtert wird von den Elementen und positive, negative Emotionen oder Gefühle mhm. nicht in sein Herz lässt. Ja. Ist das so zu verstehen, dass das schon die fortgeschrittene Übung war für den Rahula?
Ja.
Oder steckt da auch drin, was quasi die Verheißung drin, die dann einen auch dazu bringt, die Kugel anzustoßen? Oder hatte der das dann quasi schon überwunden und er wollte das genauso? Oder war nur noch fixiert und war dann froh um die Anweisung, wie sie kam.
Also ich glaube, für den Rahula war das sicher der zweite. Das zweite, was du erwähnst, der Fall, der war schon so weit und es musste einfach nur als Kugel angestupst werden. Während ja, während so für unser Eins hat man da ja noch zu kämpfen mit, dass man es eigentlich ja gar nicht so will. Ne? So, dass man immer wieder merkt, ich will ja doch das Positive viel lieber als das Negative. Und ich will ja nur, dass das Negative nicht in meinem Herzen haben.
Aber es ist nicht so, dass es dann die Übung behindert.
Solange du es merkst und dann änderst, brauchst du dich nicht mit Schuldgefühlen quälen. Nur wenn du es nicht merkst und irgendwann dann auf der Bettkante vom Totenlager sitzt, damit ich hätte ich mal, ne? Dann aber auch gut. Ja.
Also ich möchte mal behaupten, ohne es natürlich zu wissen, aber ein Rahula, meine ich, oder auch mein Bruder damals, hatten die gleichen Gefühle wie wir auch, dieses Bedürfnis nach Freude und die Ablehnung zu hassen. Der Vorteil, den die natürlich hatten, die hatten jede Menge Ahans um sich herum. Das heißt, diejenigen, die Befreiung geschafft haben. Und das heißt, Sariputta war ja auch noch der intelligenteste oder der
Weiseste, heißt es, ne?
Das heißt, die konnten den Geist lesen, was dir jetzt am meisten helfen würde in der Meditation. Das ist das eine. Aber ich glaube, das Bedürfnis ist im Grunde genommen in jedem Geist gleich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Also das will ich sagen, das waren jetzt eine andere. Auch Buddha hatte Rückenschmerzen und Probleme beim Sitzen. Und das finde ich ja das Tolle an den Sutten, dass das auch so beschrieben wird. Und ich finde es wichtig auch zu sehen, dass das gut, es wird gesagt, die Paramis waren natürlich wesentlich höher als unsere, auch nur so zu machen. Aber auch Buddha hat seine Jährchen gesessen, bevor es halt geklappt hat.
Ja.
Und das Entscheidende ist halt, ohne die jetzt da immer nach oben zu stellen, wir kommen da nicht hin. Also das finde ich immer ein bisschen, macht es uns schwierig. Also sei es jetzt mal die Jhanas mit dem Entzücken und der Glückseligkeit, das ist ja in uns allen drin. Das große Problem ist ja, dass wir uns das auch zum Großteil gar nicht erlauben.
Ja, das versuche ich ja geradezu auch da in die Richtung zu bringen, dass wir uns das erlauben können und dass wir da auch hin dürfen. Ja, ja. Also wir arbeiten da dran. Ne? Und da ist eine ganz wichtige Sache immer Zweifel überwinden. Und da gehören auch die Zweifel an sich selbst dazu.
Das ist das Schöne auch, wenn ich das öfter, also das Einatmen des Pitti, Ausatmen des Pitti, ist es da. Und wie du auch schon sagst, dass man das eben so weit lange üben kann, dass es dann auch immer weiter wird. Also nichts, was jetzt fremd ist oder was jetzt für uns nicht erreichbar ist, das finde ich schon wichtig, dass man das immer wieder vergegenwärtigt. Es ist schon möglich.
Ja.
Sich das auch wirklich einzugestehen und nicht zu sagen, oh, ich beschäftige mich mit einem Ausmaß, es wird frustrierend, es wird, ich sehe nur Schmerz und so. Auch das hat ein Buddha durchmachen müssen. Also das finde ich immer wieder wichtig, auch mir klar zu machen.
Also, ich bin zwar nicht 100% mit dem d'accord, was du gesagt hast, was das Bedürfnis angeht. Also ich denke einfach, klar hat der Buddha auch Schmerzen gehabt. Aber ein Bedürfnis, so wie ich das habe, jetzt noch, dass ich das Bedürfnis habe, einfach manchmal irgendwie einen Kuchen zu essen oder einen Hund zu kraulen oder was weiß ich, mal alleine zu sein oder so. Ne? Dieses Bedürfnis, das glaube ich, hatte der Buddha nicht. Der hat gewusst, er braucht es und macht es dann.
Nimm das Beispiel, jetzt Rahula geht mit Buddha auf Buddha-Bad und nur weil Buddha vor ihm läuft, meine ich, ist auch zurückgegangen, setzt sich unter den Baum und weiß, es ist schon okay. Wenn wir das machen würden, da ist ein Lehrer oder ein Abt, ja, okay, dann gehen wir trotzdem weiter auf Buddha-Bad. Wir haben eben diese leuchtenden Beispiele vor uns da in den
ja.
Das ist das große Unterschied.
Also wenn dein Abt mal deine Gedanken liest, wenn dein Abt mal deine Gedanken liest beim Pindapad,
ja, dann die entsprechende Erwarnung hast,
dann ist vielleicht was anderes.
So stark bist, zu sagen, ich gehe doch nicht auf Kinderpack und setze mich wieder
irgendwo.
Das ist ja auch nochmal.
Ja, das war ja die Anweisung.
Ja, wenn ich so ermahnt werde.
Meditieren soll.
Ja.
Und das hat er dann gemacht.
Ich meine, diese Stärke zu haben, dann zu sagen, okay, ich esse heute nicht. Ich meditiere. Das ist ja auch schon eine hohe Reife, die dahinter steckt. Also schon wenig Kilesa, sage ich. Und ich will eigentlich noch einen Kuchen und nicht zu dem Haus gehen und da kann die Frau gut kochen und dann will ich gutes Essen. Also was ja auch möglich ist, denke ich.
Ja, also deswegen denke ich, der Rahula, der war schon da auch weiter, ne? Auch als weiter als Strom eingetretener, denke ich mal. Ne? Ja, also ich möchte das nochmal sagen, was der Bhantayasa, der Yasa Bhikkhu da gesagt hat. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das zutrauen. Ich kenne wirklich Leute, die sagen, heutzutage ist Erleuchtung für uns gar nicht mehr möglich. Und das ist bitter. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Leben weiterleben sollte, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte das machen. Ich wüsste es nicht. Ich wär in tiefster Verzweiflung irgendwie. Ne? Also das ist wichtig, wirklich sich da an sich da zu glauben und einfach auch immer weiterzumachen. Ja. Ja.
Vielleicht ist es eine Hilfe zu unterscheiden bei den Wünschen. Da geht es ja auch darum, dass ich mir zutraue, was Gutes mir sozusagen zu tun. Und da muss man, finde ich, halt ein bisschen aufpassen. Weil der Unterschied ist halt ganz einfach, zwischen dem Angenehmen und dem Unangenehmen, ja, dass das ja immer zusammenhängt. Und wenn ich jetzt mir das Angenehme erlaube und zutraue, weil das ist ja in Ordnung, dass es mir dann besser geht, sage ich jetzt einmal, dann muss man wirklich anerkennen und durchschauen, dass es eben nicht stabil ist, dass es sogar, wenn ich es weiter angenehm führe, also einen angenehmen Sinnenkontakt, ganz beispielhaft, ich gehe zum Duschen, ja, habe geschwitzt, dann ist es angenehm. Wenn ich jetzt eine Stunde dusche, zwei Stunden dusche, dann dreht sich das Ganze ins Unangenehme. Und so ist es bei allen Dingen, die über die Sinne angenehm sind oder unangenehm. Und da muss man eben aufpassen, dass man unterscheidet zwischen den äußeren angenehmen Dingen und den inneren angenehmen Dingen, die durchs Meditieren entstehen. Und je mehr ich diese innere Qualität entdecke, wenn ich da nur im Atem gucke, so wie das da in dieser Lehre extrem detailliert beschrieben ist, und ich mache sogar Atemkörper, indem ich, Vorstellung ist eine gute Kraft, indem ich die Blutverteilung nutze und ins Gefühl reingehe, wie der Sauerstoff über die feinsten Blutäderchen im Körper verteilt wird. Und dann ist das auch ein Atemkörper. Und je mehr du da dabei bist, desto weniger sind diese Wünsche da draußen, was jetzt da angenehm ist und was da unangenehm ist, die spielen keine Rolle mehr. Und darum geht es ja, so verstehe ich das jedenfalls. Das ist der tiefe Nutzen vom Meditieren, dass man durch die innere Körperwahrnehmung eben dann auch in diese Brahma-Viharas oder in die Jhanas oder einfach nur, sobald ich beim Meditationsobjekt drauf bin und das wirklich halten kann, angrenzende Sammlung, länger dabei bin, immer in diesem Moment, und das ist nicht Einatmen so ein Riesending, Ausatmen so ein Riesending, sondern immer diese Straße, wo ich da jetzt entlang spüre. Und wenn ich da jedes einzelne Ding spüre, das ist es eigentlich schon. Und dann entstehen diese Dinge, die da beschrieben sind, das sind ja eigentlich Prozesse, so wie sie gesagt hat, die dabei rauskommen, wenn ich das erlebe. Und die Erinnerung daran, so verstehe ich so eine Lehrrede, wenn man sich dann an sowas erinnert, tatsächlich, das entsteht dann dabei, dann kann man das wahrscheinlich durch die Erinnerung und durch die Wiederholung ein bisschen manifestieren, und ein bisschen stabilisieren, sage ich jetzt einmal. Und das macht natürlich dann noch zusätzlich die Qualität. Und wenn das so formuliert ist, hilft es, weil man dann ja wirklich das einordnen kann. Ja, was ist denn das jetzt gerade? Ja. Aber der wichtige Unterschied ist zwischen den sogenannten Wünschen. Es gibt ja, früher war ein Buddhahaus drüben von Wilhelm Busch, der Spruch gestanden, mit den Wünschen. Ich kann es nicht mehr genau aufsagen, aber so ungefähr im Inhalt, da freut man sich drüber, weil ein Wunsch, also so ein Sinnenkontakt, der draußen angenehm ist, erfüllt wird. Und dann freut man sich drüber, jetzt habe ich es endlich gekriegt. Und dann erklärt der Wilhelm Busch sehr, sehr treffend, ja, Freundchen, da freust du dich jetzt drüber, aber pass bloß auf, weil jeder Wunsch, der erfüllt wird, kriegt sofort Junge. Ja? Mhm. Also das vermehrt sich permanent und dadurch ist man einfach in diesem Rad gefangen, in diesem Äußeren. Ja. Und das ist eben diese Ernüchterung, die da auch drin steht. Ja? Und dann kein Reiz mehr entsteht. Die Begriffe sind in der Lehre, da ist das mit dem Reizen dabei, in der steht es nur mit der Ernüchterung. Und das, wenn man das mal wirklich anerkennt, wenn man es ja erlebt, sobald ich dauernd diesem angenehmen Sinnenkontakt nachlaufe, Lust und Frust sind immer die Paare, die sich gegenseitig die Hand geben. Und wenn man von dem dann ernüchtert ist und das andere aber dazu hat, das ist das Entscheidende. Ohne das andere wird man ja depressiv. Man braucht eine innere Qualität, sonst wird man wirklich depressiv. Wenn man die Wünsche so runterschraubt, ohne das andere als Ausgleich zu bekommen, hat man keine Chance. Da muss man, finde ich, sogar aufpassen.
Ja. Sag mal, du hattest eben noch ein Büchlein in der Hand. Hattest du da noch irgendwas? Wolltest du da noch was beitragen oder so?
Die Lehrerin, nachdem wir geguckt haben, was heute los ist, hat die Lehrerin gestern in der Erklärung von Paul Davies,
ja.
Paul Davies, wir sind auch nicht ganz durchgekommen, weil der immer da ins Detail geht,
ja.
Angefangen. Und ich habe jetzt hier nur die von Helmut Hegger, die Wegweiser zu den Lehren des Buddha, also sind immer nur diese Kurzthemen zusammenfassen.
Ja.
Habe ich mir gerade angeguckt, dass das passen würde, aber das geht jetzt, also ich meine, es passt jetzt nicht.
Okay, ja gut.
Deswegen habe ich wieder zugemacht.
Wolltest aber mal gefragt haben, nicht, dass du dann ausgelassen wirst mit einem Beitrag oder so. Ja. Ja.
Aber da noch dazu vielleicht als...
Steht jetzt immer im Internet, welche Lehre, die kommt und wenn
ja.
Man guckt schon.
Ja, also ich bemühe mich.
Ja, klar, das ich finde es immer gut, wenn man so vorher ein bisschen weiß, um was es
ja,
geht.
Ja, sonst ist man überfordert.
Also es mag sein, dass es nicht immer drin steht.
Ja. Jetzt nicht. Aber du bist da eigentlich sehr bemüht.
Ja, sehr bemüht, genau. Das kann ich stehen lassen.
Ich wollte dazu noch sagen, zum Alter.
Aber steht das normalerweise?
Ja, ich denke ab Dienstag dran und Donnerstag bin ich dann ungefähr so weit.
Dass ja, das ist 2-3 Tage vorher. Mhm.
Jetzt lass aber doch mal die Annette was sagen.
Wenn ich dann auch nach der Tatanliste gucke,
ja.
Habe ich immer beides. Ja, ich wollte eben gerade noch so eine Kurzzusammenfassung zu dem, was der Albert gerade sagte, wo er sagte, immer wenn ich das eine nicht ergänze, also wenn ich mir alles wegnehme, das im Äußeren, die Sinnesfreude, brauche ich eine nicht. Da gibt es ja auch ein Sutra drüber, wo der Buddha sagt, die Stufen, die immer wieder mit der Freude, der menschlichen Freude und der spirituellen Freude, ich sage es mal in diesen Worten, oder welche Trauer und spirituelle, also mit der Entsagung, diese Stufen. Und hier geht es wirklich um Entsagung. Wenn ich mir außen sehr viel entsage an Freuden, brauche ich eben die Freuden, eben die stillen, feinen Freuden im Inneren. Das wollte ich nur so als Entsagung. Entsagungspraxis auf der weltlichen Ebene braucht eine Stütze auf der feinen spirituellen Ebene. Und das ist im Alltag nicht einfach, das Leid. meistens sehr oft.
Ja.
Und das führt dann schon immer wieder zu einer Enttäuschung.
Ja, aber zu einer anderen.
Ja, das ist eine
Stütze. Ja. Ja. Man kann sich doch, wenn man sich ruhig hinsitzt im Büro oder so, oder auf dem Klo, wenn man nur ins Klo gehen kann und alleine ist, am Atem wirklich freuen. Wenn man da beim Meditieren so einen intimen Bezug entwickelt hat, das ist ein gutes Wort, dann kann ich irgendwo hingehen, wo ich für mich bin, oder ich kann es sogar, wenn man ein bisschen Übung hat, wenn jemand da gegenüber sitzt, geht es auch.
Es muss aber dann einfallen, dann im richtigen Moment.
Ja.
Ich erinnere dich daran, wenn du dich ärgerst.
Danke, Nelly. Ja.
Das ist eine
Ärgerpresse. Ja, genau.
Und dann geht es natürlich nicht, weil er dann bei
Ärger dauert. Genau dann ist es.
Aber man muss es ja mit kleinen Dingen zerschmeißen.
Genau, aber wir fangen klein an.
Ist ein Riesentiger. Mit dem hat man keine Chance.
Wir haben aber im Beruf auch oft große Tiger. Ne?
Ja, das will ich nicht wegreden. Das ist schon klar.
Ja, es ist jetzt 9 Uhr.
Stock.
Das reicht, gell? Haben wir genug gesagt. Gut.